ein nordischer Himmel ist ein Himmel, der beim Sonnenaufgang und beim Sonnenuntergang in der Lage ist, sich leicht rosa und in der Folge dann auch spektakulär zu verfärben. Und dann ist die Luft besonders, sie ist so ganz weich. Und dann kommt diese blaue Stunde, wenn die Sonne schon richtig untergegangen ist. Und das liebe ich einfach am Norden. Und Hamburg ist der südlichste Ort, an dem ich so etwas erleben kann. Und das finde ich wunderbar. Und wir haben zu Hause immer über Politik gesprochen und wie wichtig es ist, sich gesellschaftspolitisch auch zu engagieren. Und wie wichtig es ist, auch seine Stimme zu erheben. Und für sich selber und auch für andere einzutreten. Da gab es bei uns zu Hause gar keine zwei Meinungen, dass das irgendwie dazugehört. Für mich ist dieses Amt eine ganz große Ehre. Und dass ich die Gesellschaft hier so mitgestalten darf, das berührt mich noch jeden Tag. Und dazu gehört, dass ich Verantwortung trage. Und die trage ich dann gerne.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Schlotzauer. Moin, moin.
Moin.
Sie sind 1971 in Hamburg geboren und haben ihre universitäre Laufbahn zunächst in Mannheim begonnen. Die dortige Fachhochschule haben Sie als Diplom-Verwaltungswirtin verlassen. Von 1994 bis 1997 haben Sie in der Agentur für Arbeit in Hamburg gearbeitet und parallel Volkswirtschaftslehre an der Uni Hamburg studiert. Von 2002 bis 2005 folgte ein Studium der Politikwissenschaften und 2012 haben Sie mit einem Master in Sozial- und Gesundheitsmanagement an der HAW Hamburg Ihren letzten Abschluss gemacht. Neben beruflichen Stationen im Bildungs- und Sozialbereich wurden Sie 2009 Kreisvorsitzende der Altonaer SPD und saßen der Altonaer Bezirksversammlung vor. 2022 wurden Sie stellvertretendes Mitglied des Bundesrates und Senatorin für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration. Sie sind verheiratet, haben zwei Kinder und leben in Hamburg-Ottensen. Sie haben eine beeindruckende Unilaufbahn mit unterschiedlichen Studienfächern hinter sich, die Sie alle abgeschlossen haben. Sind Sie besonders wissensdurstig oder können Sie sich einfach schlecht entscheiden?
Ich sehe das ja als aufeinander aufbauende Schritte, die ich gemacht habe, die jeweils zu dem Lebensabschnitt auch gepasst haben, in dem ich da war. Nach der Schule, ich komme aus einem Elternhaus, in dem Studium nicht selbstverständlich war. Mein Vater ist Klempner gewesen, meine Mutter hat bei Schlecker gearbeitet und ein Studium, so wie ich mir das vorgestellt habe, mit woanders sein, ausgehen, da hätte ich wohl im häuslichen Kinderzimmer bleiben müssen und mir das dann an der Uni Hamburg gestalten. Und dann fand ich das eine schöne Alternative, in einen Bereich zu gehen, der mich schon immer interessiert hat, nämlich dass Menschen arbeiten und ihr Leben auch mit Arbeit verbringen. Und so bin ich dann zur Bundesagentur für Arbeit gekommen und habe da ein duales Studium gemacht und habe schon während des Studiums gemerkt, dass dieses Beamtentum nichts für mich ist. Das hat dann geholfen, eine Zeit lang mich auch zu finanzieren. Und ich habe dann direkt im Grunde, nachdem ich das erste Studium abgeschlossen hatte, bin ich an die Uni in Hamburg gegangen und habe dann gleich angefangen, da zu studieren. Und dann kam meine Tochter und damals war es eben noch gar nicht üblich, dass man so Kindertagesbetreuung und so hatte. Das ist schon 26 Jahre her und Kita-Plätze in erreichbarer Nähe gab es so nicht. Und dann habe ich eben einen Wechsel gemacht an die Fernuni und wollte zurückgehen zur Bundesagentur in meinen Beamtensessel. Und dann haben die gesagt, ist ganz nett, aber Politikwissenschaften erkennen wir nicht an. Sie können wieder in ihren alten Job gehen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann lassen wir das mal mit dem Beamten sein. Habe dann viele Jahre tatsächlich im Berufsbildungswerk gearbeitet, in der Produktentwicklung, habe mich mit Arbeitsmarktreformen bei einem Beratungsunternehmen beschäftigt. Und dann gab es die Frage, was will ich jetzt eigentlich noch machen? Meine Kinder waren dann schon größer und dann war mir klar, ich will in die Geschäftsführung gehen. Und dazu brauchte ich einen Master. Und deshalb habe ich nochmal ein MBA gemacht und den im Alter von 40 abgeschlossen.
Wahnsinn. Also großer Respekt dafür. Was war denn das schönste Studium? Das erste, weil es vielleicht dem einer Vorstellung eines Studiums von zu Hause weg und sich durchkämpfen irgendwie am nächsten kommt?
Es war von den Inhalten her das letzte Studium. Also diese Mischung aus Betriebswirtschaftslehre und ich habe da parallel schon, habe ja lange Jahre Berufserfahrung da schon gehabt und das nochmal wissenschaftlich aufzuarbeiten und ja auch nebenher berufstätig zu sein, das fand ich ein großes Geschenk, weil ich jedes Modul, was ich studiert habe, von meinem Unternehmen damals, bin ich dann eben eingesetzt worden. Wenn es Marketing war in der Vorlesung, dann habe ich im Marketing gearbeitet. Und wenn es Produktentwicklung war, in der Produktentwicklung. Kosten, ich habe im Controlling dann reinschnuppern können. Das fand ich klasse, diese Verschränkung. Und von der Zeit her, von der Unbeschwertheit, war es natürlich das erste Studium.
Ja. Gibt es etwas, wovon Sie gar keine Ahnung haben, was so an der Universität angeboten wird, wo Sie gesagt haben, nee, also das hat mich auch wirklich nicht interessiert? Medizin oder so? Oder Physik? Oder?
Ich hatte das große Glück, im letzten Jahrgang zu sein, einer reformierten Oberstufe in Hamburg. Und wir haben damals die Möglichkeit gehabt, während der letzten Schuljahre reinzuschnuppern in Studiengänge.
Mhm.
Und man konnte bei uns an der Oberstufe so einen Kurs machen, Biochemie als Vorbereitung für Medizin und solche Sachen. Und
Sie haben wahnsinnig niedrigen Numerus Clausus gehabt, Biochemie. Ich glaube, 1-0 hätte
ja,
man da machen müssen. Ne?
Ganz bestimmt. Das ist nichts für mich, habe ich festgestellt.
Was hatten Sie denn für eine Abi-Note, wenn wir über Numerus Clausus schon reden?
Ach, ich glaube so 1-9 oder so.
Ach, das wird so lapidar weggemacht, so mit einer 1 vorne. Das war gar nicht so gut. Das ist ja hervorragend. Also.
Ja, ich, ja.
Okay. Sie haben das ja vorhin schon gesagt, die Berufsbilder Ihrer Eltern und dass man da nicht automatisch irgendwie an Studieren denken konnte. Ist das tatsächlich damals noch schwieriger gewesen, den Lernstoff sich zu organisieren, die Disziplin zu haben und dann natürlich auch den Zugang zu einer Uni zu bekommen? Und ist das vielleicht auch Teil des Antriebs gewesen, sich gesellschaftlich, also politisch zu engagieren?
Nein, das war bestimmt nicht schwieriger. Sondern das war meine individuelle Situation, dass ich mir eine bestimmte Form des Studiums gewünscht habe, von der ich wusste, dass sie meine Eltern finanziell überfordern würde. Und meine Eltern haben mich darin bestärkt, die Dinge so zu machen, wie sie für mich gut sind. Und haben mich ausgestattet mit der Fähigkeit, immer zu glauben, dass ich Sachen schaffen kann, wenn ich das nur möchte. Also ich bin sehr bestärkt worden in meinem Elternhaus. Auch eingegrenzt worden. Natürlich, das ist jetzt eine spinnerte Idee. Aber immer in der Bildungsbiografie, sei fleißig, mach das gut und versuch, das Beste aus dir rauszuholen. Und zwar nicht das Beste im Sinne von die beste Note, sondern das Beste, was zu dir passt. Und das fand ich ganz gut.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Wir sind ja beide ein fast ähnlicher Jahrgang, Sie 71, ich 70. Da war das ja relativ normal, zumindest in meinem Umfeld, dass man so mit 14 sich Geld dazu verdient hat. Ich habe Zeitungen ausgeteilt. Was haben Sie gemacht? Was war Ihr erster Job und was gab's dafür?
Oh, was es dafür gab, das weiß ich nicht. Ich habe den neuen Ruf Süderelbe ausgetragen. Das war eine Zeitung, die es, glaube ich, heute auch noch gibt. Ich bin ja in Neugraben-Fischbeck aufgewachsen und ich habe auf jeden Fall, das war jeden Mittwochnachmittag, und ich habe mir eine Route ausgesucht, die in Sandbek, also in der Sandbek-Siedlung war. Das ist ja ein heute würde man sagen, so ein ja, es ist kein Brennpunkt gewesen damals, aber es ist eine Siedlung gewesen.
Das waren Hochhäuser wahrscheinlich.
So, ja,
die waren
so vier,
bei mir
fünf.
Auch sehr beliebt, weil man stand vor 20 Briefkästen
genau.
Und musste die Zeitung da noch reinschmeißen.
Ganz genau, deshalb hatte ich das auch ausgewählt. Es war die Strecke, wo ich am meisten Fahrrad fahren musste. Es war die Strecke, die wir am meisten weg, aber ich habe am meisten Geld bekommen für diese vielen Hauseingänge.
Was haben Sie damit damals gemacht? Können Sie sich noch daran erinnern? Also ich habe tatsächlich Bücher gekauft. Schneiderbücher, Burg Schreckenstein war so in der, als ich so 14 war, so meine Serie. Was war Ihre?
Ja, Burg Schreckenstein. Groß,
auch?
Sehr groß.
Die Katastrophe bei mir war perfekt, wenn ich Burg Schreckenstein sage. Meine Tante wusste, ich lese Schneiderbücher mit Internat. Mehr hatte sie sich nicht gemerkt. Und ich bekam dann Hanni und Nanni. Und ich war tödlich beleidigt, dass sie mir die falsche Reihe geschenkt hat.
Also Hanni und Nanni fand ich auch sehr gut. Enid Blyton, alles, was die so geschrieben hat, sehr gut. Und sehr früh schon den Herrn der Ringe.
Oh.
Sehr früh.
Ja?
Sehr ausführlich. Lese ich jedes Jahr einmal noch.
Nein.
Ja.
Wirklich?
Mhm.
So einer bin ich gar nicht, dass ich Bücher, ich wüsste nicht, ich glaube, Krabbert habe ich später nochmal gelesen, als der Film rauskam. Das habe ich auch mit 15, glaube ich, auf dem Schulausflug gelesen. Aber Bücher zweimal lesen? Echt?
Klar.
Erkennt man immer wieder neue Dinge, wie beim Film auch? Also ich bin auch niemand, der Filme 20 Mal sieht.
Ja, also beim Herrn der Ringe ist das eher dann nochmal die Bestätigung, wie schön es ist.
Ja, ach herrlich. So, was auch schön ist, sind Ihre Hamburg-Lieblinge. Da gehe ich zumindest von aus. Wir kommen zu unserer Schnellfragerunde. Und die erste Frage lautet, welches ist Ihr Lieblingsmuseum?
Ich finde die Galerie der Gegenwart super, weil sie mich immer wieder mit Dingen konfrontiert, die ich nicht denken könnte. Das finde ich richtig gut. Und wenn ich draußen sein will, dann liebe ich den Kiekeberg. Ich habe also zwei.
Okay, dann, ja, lassen wir mal durchgehen. Welcher ist Ihr Lieblingsaussichtspunkt?
In Corona entdeckt, aus meiner Sicht total skurril, weil ich in Altona wohne, der Hummelsbüttler Mühlberg. Da kann man schön raufgehen.
Ja.
Beim Ragmoor. Wirklich eine tolle Sicht über Hamburg und eine Perspektive, die ich bis dahin nicht kannte.
Und da geht's dann mit dem Fahrrad hin? Also ich habe ja in Corona bin ich sehr viel mit Fahrrad durch die Stadt, weil irgendwann hatte ich Eimsbüttel abgeschritten.
Ja.
Und dann bin ich auch mal in Stadtteile, die ich sonst so nicht kenne.
Ja, also entweder mit dem Fahrrad oder halt auch, wenn es mal so ein Tagesausflug mit Picknick sein soll, dann durchaus mit dem Bulli.
Ja, da kommen wir ja später zu.
Ja.
Der Bulli wird eine große Rolle spielen, möglicherweise, weiß ich aus einigen Gesprächen mit Ihnen. Welches ist Ihr Lieblingslied über Hamburg?
Lassie Singers Hamburg. Großes Kino.
Das hatte ich nicht erwartet. So viel guten Musikgeschmack in einer
Behörde. Ja, schauen Sie mal an.
Toll.
Schauen Sie mal an.
Ganz toll.
Also die Lassie Singer und zwar gehört auf dem Weg von Mannheim zurück. Kamener Kreuz rechts vorbei.
Gut, da würde fast jedes Lied über Hamburg helfen von Mannheim zurück. Aber das ist dann meine Privatmeinung. Welches ist denn Ihr Lieblingswahrzeichen?
Ich mag den Hummel.
Ja?
Ich finde den irgendwie süß. Den haben wir jetzt auch als Wahrzeichen für die ASMK genommen.
Ah, okay.
Also die Arbeits- und Sozialministerkonferenz, wo ich gerade Vorsitzende bin.
Mhm. Welches ist Ihre Lieblingsspezialität aus Hamburg?
Franzbrötchen in jeder Facette. Auf dem Hamburgfest neulich gab es sogar Kimchi-Franzbrötchen. Ich habe zuerst gedacht, es sei nicht lecker.
Ja.
Aber gibt es beim Elbgold, finde ich wirklich, sollte man wirklich mal probieren. Kann ich Ihnen nur empfehlen, Herr Mayer.
Das ist ja auch um die Ecke hier und Elbgold, da bin ich sowieso sehr gerne. Die machen ja, glaube ich, auch ganz guten Kaffee.
Ich hörte davon.
Wenn Sie Ihr Lieblingslied hören, dann oder wenn wir über das Lieblingslied sprechen, wann waren Sie das letzte Mal in der Karaoke-Bar? Ist das ein Ort, wo man Sie irgendwann mal gefunden hat?
Sie finden mich beim Sing Della Sing Massenkaraoke. Liebe ich. Grünspan. Super.
Ja. Ach, toll.
Großes Kino. Ich war zuletzt, also jetzt hat es gerade nicht gepasst, aber ich glaube im Mai oder so im Frühjahr war ich das letzte Mal da und ich warte auf den Tag, dass ich wieder Karten kaufen kann.
Ich möchte an dieser Stelle empfehlen, die Karaoke-Veranstaltung auf Kampnagel. Das ist Orchester-Karaoke. Ich glaube, da spielt ein Jugend-Nachwuchs-Symphonieorchester des NDR. Die Begrifflichkeit fehlt mir jetzt gerade. Und man kann sich dann freiwillig nach vorne stellen. Und also es werden Lieder angeboten und dann geht die Hand hoch. Und es ist eine wahnsinnige Stimmung. Und es sind völlig überraschende Darbietungen, die da passieren. Bei der Karaoke-Bar, was mich da häufig nervt, die Thai-Oase ist natürlich die Karaoke-Bar meines Herzens, dass halt sehr viele Wannabe-Musical-Sängerinnen und Sänger und aber auch sehr häufig, weil die Musicals um die Ecke sind, dann auf der Bühne da stehen. Und das ist immer ein bisschen... Nein, wir wollen ja schrill und schräg singen, ne?
Also, wie gesagt, ich liebe Massenkaraoke, ja. Weil das Gute daran ist, man hört mich nicht separat.
Ja.
Und im Grünspan ist es dann auch so laut, dass ich mich noch nicht mal selber separat höre. Und das genieße ich dann sehr. Es ist wie eine Katharsis. Hinterher kommt man raus und denkt, wow, was für ein schöner Abend.
Neugraben Fischbeck, da sind Sie aufgewachsen. Das ist der südwestlichste Stadtteil Hamburgs. War da schon gefühlt für Sie Hamburg, wenn man da so, also gehört Hamburg wie selbstverständlich dazu oder ist man dann da so in seiner Hood, wie man zu Neudeutsch sagen würde?
Als ich klein war, gab es ja noch nicht mal eine S-Bahn. Wir sind dann in einen Zug gestiegen, meine Mutter und ich, und nach Harburg gefahren. Und in den Sommerferien gab es Ausflüge nach Hamburg. Man sagt es, glaube ich, auch heute noch dort, wir fahren nach Hamburg. Mhm. Das sagen ja viele Leute, die in Süderelbe wohnen, sagen ja, es gibt Harburg und Hamburg noch. Und das Gefühl, in Hamburg zu leben, hatte ich damals, ich wusste, wir gehören dazu, aber das war dann doch schon eine ganz schöne Fahrt.
Mhm.
Und dann kam die S-Bahn, dann ging es ja etwas schneller.
Mhm. Später sind Sie dann ja politisch aktiv geworden und wohnen ja jetzt auch im Stadtteil Altona. Warum? Hatte das auch tatsächlich so eine Idee, jetzt will ich mal aufs Festland?
Also ich bin ja schon 1992 in die SPD eingetreten und das hatte etwas einfach mit gesellschaftspolitischen Fragen zu tun, mit der Haltung meiner Familie. Mein Vater war lange Jahre in der IG Metall damals. Und wir haben zu Hause immer über Politik gesprochen und wie wichtig es ist, sich gesellschaftspolitisch auch zu engagieren. Mhm. Und wie wichtig es ist, auch seine Stimme zu erheben.
Mhm.
Und für sich selber und auch für andere einzutreten. Da gab es bei uns zu Hause gar keine zwei Meinungen, dass das irgendwie dazugehört. Und dieser Meinung wollte ich Ausdruck verleihen und bin dann 1992 eingetreten. Da war ich allerdings in Mannheim und habe sehr wenig politisch gemacht.
Mhm.
Und aktiv bin ich dann erst geworden zum Beginn 99, 2000, weil ich einfach mit dem, meine Tochter war da geboren und klar, ich habe studiert, aber ich hatte nichts, wo ich so gedacht habe, das ist jetzt mein Hobby. Oder da kann ich abends mal hingehen und andere Leute sehen, die eben nicht Mütter sind.
Mhm.
Und dann hat mein Mann gesagt, du sag mal, was hältst du eigentlich davon, wenn du da mal hingehst? Und dann bin ich da mal hingegangen und in der SPD sind wirklich tolle Leute.
Mhm.
Und das fand ich immer interessant und seitdem bin ich auch politisch aktiv gewesen.
Wenn ich mich recht entsinne, die 90er Jahre in Mannheim und umzu waren sehr schwarz, also politisch zumindest geprägt. Hat sie das auch noch mal mehr angestachelt oder war das einfach nie eine Alternative? Also es gab nur die SPD für sie?
Das habe ich gar nicht. Also das Studium und die Kreise, in denen ich mich bewegt habe, waren natürlich geprägt von den Gesprächen darüber, wie ein gesellschaftlicher Aufstieg gelingen kann und wie eigentlich Chancengerechtigkeit hergestellt werden kann. Und die CDU erschien mir weder damals noch heute eine Partei zu sein, in der sich das abbildet.
Mhm. Und jetzt nochmal die Frage, warum Altona?
Ach so, das ist ganz einfach. Als ich zurückkam aus Mannheim, kam dann auch noch die Liebe dazwischen und dann liebt man wen aus Altona und dann bleibt man auch noch in Altona.
Und dann geht er da auch nicht weg.
Und dann geht man da auch nicht weg. Also wohin sollte man auch? Ich finde Altona toll und es ist schön, dort zu leben.
Wie war denn Ottensen und Altona Anfang der 90er? Also im Gegensatz jetzt zu heute, wo man, ich glaube, als ich Mitte der 90er nach Hamburg kam, sprachen sehr von Gentrifizierung. Das war, glaube ich, das erste Mal habe ich das Wort im Zusammenhang mit Ottensen gehört.
Ja, ist auch richtig. Das hat sich da ja auch vollzogen. Ich wohne am Rande von Ottensen in Bahrenfeld. Hat sich schon sehr verändert. Also ich kenne noch die Ottenser Hauptstraße ohne Mercado.
Mhm.
Und ich kenne auch noch die Konflikte über den Bau des Mercados. Mhm. Die Frage, kann an dieser Stelle, wo mal ein jüdischer Friedhof war, dieses Einkaufszentrum gebaut werden? Und wie kann der Geschichte des Ortes auch Rechnung getragen werden? Da hat man ja Lösungen gefunden. Und das war eine dörflich geprägte Einkaufsstraße. Wir sagen ja heute noch, ich gehe ins Dorf. Und damit meinen wir ja eigentlich, wir gehen nach Ottensen, aber wir finden nicht mehr den Schraubenladen, der da mal war, oder der Kleidungsladen, der so diese normale Kleidung hatte und nicht so super fancy ist und aus München kommt. Und so, das hat sich schon sehr verändert.
Ja. Nochmal kurz auf Mannheim zurück. Ich bin ja nun Hannoveraner und habe kaum eine Einfärbung in meiner Sprache. Ich glaube gar keine. Manche sagen, oh, du kommst aus Hamburg, das hört man. Dann bin ich immer ein bisschen schwer irritiert. Aber Mannheim ist für mich quasi die Stadt des Dialektes, die ich kaum verstehe. Haben Sie noch Sätze, die ich nicht verstehen würde, die Sie noch in Erinnerung haben?
Nein, ich habe dort liebend gerne gewohnt. Ich weiß auch, dass ich, als ich dort lebte, meine Sprache sich diesem Singsang anpasste und das zu Hause dann auch sehr stark angesprochen wurde. Das ein oder andere Gell ist mir dann auch rausgerutscht. Das lag aber hauptsächlich daran, dass ich Mannheim so geliebt habe dort und kaum nach Hause gefahren bin. Und ein Satz, ja, ich könnte dieses Tust du A als dein Donschu in die Waschmaschine.
Bitte?
Packst du auch deine Turnschuhe in die Waschmaschine? Ich weiß nicht genau, weshalb ich diesen Satz noch kann.
Machen Sie das denn?
Nein.
Okay. Also es gilt ja so als Tipp irgendwie, damit man weiße Turnschuhe, die die jungen Leute jetzt ja immer tragen, wieder sauber kriegt.
Ja, ich glaube, es ist sogar ein Song, aber ich weiß es nicht mehr genau.
Wenn wir schon über die Jugend von heute sprechen, wie war denn Ihre Jugend? War da irgendwie auch was mit Rebellion oder so? Ich kann es mir ja kaum vorstellen.
Rebellisch war ich nicht. Ich habe Kunsttouren gemacht. Ich hatte viele Freundinnen und Freunde. Wir waren unterwegs, wir haben gefeiert. In dem Rahmen, wie man in und aus Neugraben-Fischbeck feiern kann, immer letzte S-Bahn kriegen und so.
Wann ging denn die letzte S-Bahn?
23:45.
War diese Zeit vergisst man einfach nicht, ne? Der letzte Zug, die letzte S-Bahn, die man in der Jugend kriegen musste. Ansonsten musste man irgendwie gucken, ja, vielleicht waren, doch die Eltern anrufen und abholen lassen.
Ja, ja, wir waren die total uncoolen Kids, ne? Wir mussten hier Posemuckel Innenstadt, da muss man schon, wenn man in Jungfernstieg hopsen will, schnell los. Und ansonsten sind wir natürlich auch Mick-Mack-Meusburg über Land gefahren. Ja, Sie lachen, das war schon was. Und dann mit dem Discobus, unsere Eltern haben uns immer abgeholt. Ich würde denken, es war sehr behütet. Und auch sehr frei, viel draußen.
Sind Sie mit 18 eher die Fahrerin gewesen oder eher die, die hinten gesessen hat und Schnäpse verteilt hat auf dem Weg zur Disco?
Nee, ich bin die gewesen, die hinten gesessen hat, aber keine Schnäpse verteilt.
Was war denn so Ihr Jugendgetränk? Also wir beide kennen ja möglicherweise noch grüne Banane und so, diese ganzen süß-sirup-ähnlichen Schnäpse.
Also wir hatten, glaube ich, solche Alkopops. War das sowas?
Ja, das wurde irgendwann, ich fürchte aber, das war schon in den 90ern, war schon in den 20ern.
Ja, Whisky-Cola wahrscheinlich.
Ja? Mhm. Och, das hört sich fast, also da muss man sich ja nicht für schämen irgendwie.
Nee, geht, ne? Geht.
Ich denke, das geht, auf jeden Fall. Wie gucken Sie denn heute auf Neugraben-Fischbeck? Also Sie haben ja laut Parteislogan des letzten Wahlkampfs die ganze Stadt im Blick. Gucken Sie nochmal mit einer stärkeren Brille auf Neugraben-Fischbeck, kann man sich ja wahrscheinlich gar nicht von frei machen, ne?
Also Neugraben-Fischbeck ist ein schönes Beispiel für viele Randgebiete, die wir in Hamburg haben. Und wir haben dort eine lebendige soziale Infrastruktur. Wir haben ein Einkaufszentrum, was sich sehr gewandelt hat, wo viele Läden des täglichen Bedarfs die Menschen, die älter sind oder die auch nicht so mobil sind, nicht mehr erwerben können. Wir haben eine ärztliche Struktur, die nicht so ausgeprägt ist wie in den Kerngebieten. Wir wissen ja, die meisten Arztsitze sind rund um die Alster. Das merkt man in Neugraben deutlich. Fachärzte gibt es nicht in dem Umfang, wie sie beispielsweise jetzt bei mir in Bahrenfeld erreichbar sind. Ne, man muss ja wissen, in Neugraben ist immer dieser eine Weg nur raus. Über die S-Bahn, über einen Bus, der über Harburg führt. Das finde ich schon erstaunlich. Und ich sehe deutlich, dass wir mit den Maßnahmen, die wir haben, dass wir beispielsweise dort eine Arztpraxis ja schon angelegt haben im Vogelkamp, aber eben keinen Arzt, keine Ärztin finden, die dort auch praktizieren möchte. Wir vermuten ja, es liegt daran, dass dort einfach viel weniger Privatpatientinnen und Privatpatienten leben, dass wir da eben stützen müssen mit lokalen Gesundheitszentren, entsprechende Stadtteilzentren, die jetzt gerade am letzten Wochenende eröffnet haben. Mir ist jetzt gerade der Name entfallen. Aber da gucke ich schon mit Sorge drauf, weil meine Mutter dort noch lebt und ich dort auch noch Freunde habe. Und da sehe ich schon, dass dieses Neugraben, was man Karstadt hatte, heute in Anführungsstrichen nur noch ein Kaufland hat.
Wir haben ja vorhin schon gesagt, Sie sind nach Hamburg reingefahren. Was war Hamburg für Sie denn? War es denn auch eher der Ort, wo man den Träumen nachging, an den Schaufenstern vorbeiging und sich vielleicht auch mal verrücktes Kleidungsstück gekauft hat? Oder war es tatsächlich auch so, dass Sie auf Konzerte oder so gegangen sind?
Ja, das habe ich schon gemacht. Ne? Also das habe ich schon sehr...
Was waren das für Orte, die Sie in Hamburg besucht haben, die so Ihre Jugend geprägt haben?
Also dann, als ich aus Mannheim zurückkam, war es vor allen Dingen Kaiserkeller, der Kiez. Ne? Solche Orte waren es dann. Viel auf dem Kiez, habe ich in Winterhude, in Eilbek gewohnt, bin ein bisschen häufiger umgezogen. Das hat dann eigentlich mein Gefühl für Hamburg ausgemacht, dass man eben nach dem Kiez an den Strand gehen kann, wenn man es möchte und durchhält.
Schöne Idee. Ja. Gibt es denn Stadtteile, mit denen Sie kaum eine Verbindung haben? Das ist ja mit den Stadtteilen bei Ihnen ein bisschen wie mit den Studiengängen, ne? Also Sie haben doch schon auch einiges hinter sich sozusagen. Aber gibt es so Orte, keine Ahnung, für mich ist es so, ich würde sagen, Tondorf und Rahlstedt, wo ich so denke, ja, weiß ich nicht, was da so ist.
Ja, ich habe ja den Luxus, sehr viel rumzukommen in der Stadt. Und es gibt jetzt nicht mehr viele weiße Flecken. Aber bevor ich Staatsrätin wurde für Gesundheit, wo ich ja erstmal die ärztliche Struktur oder die medizinische Struktur kennenlernen konnte, davor hatte ich einen sehr viel eingeschränkteren Blick auf Hamburg, immer geprägt durch meine Berufstätigkeit vorher.
Wenn Sie mal aus Hamburg rausfahren, Ihr Beruf treibt Sie ja durchaus auch mal nach Berlin oder so, gibt es dann etwas, also früher wären es wahrscheinlich die Franzbrötchen gewesen, aber die gibt es ja auch mittlerweile in anderen Städten, aber gibt es irgendwas, was Sie vermissen, wo Sie sagen, ach, wenn ich jetzt zurückkomme, dann mache ich das?
Das mache ich nicht, das ist der Himmel. Der Hamburger Himmel ist so schön nordisch.
Was ist denn ein nordischer Himmel?
Ein nordischer Himmel ist ein Himmel, der beim Sonnenaufgang und beim Sonnenuntergang in der Lage ist, sich leicht rosa und in der Folge dann auch spektakulär zu verfärben. Und dann ist die Luft besonders, sie ist so ganz weich. Und dann kommt diese blaue Stunde, wenn die Sonne schon richtig untergegangen ist. Und das liebe ich einfach am Norden. Und Hamburg ist der südlichste Ort, an dem ich so etwas erleben kann. Und das finde ich wunderbar.
Ich glaube, keine Senatorin oder kein Senator hier in diesem Gespräch oder in anderen Gesprächen würde sagen, ja, ich möchte irgendwann nach Berlin, weil ich möchte auch noch andere Aufgaben machen. Alle sagen, ja, Hamburg, schönste Stadt der Welt und ich habe den besten Job und wie auch immer. Was müsste denn passieren, dass Sie einem Ruf nach Berlin irgendwie folgen würden?
Ach du liebe Güte, nee, ich kann es mir wirklich gar nicht vorstellen. Ich habe sehr viel Kontakt mit Menschen aus dem Bund und könnte mir solche Dinge momentan gar nicht vorstellen. Für mich, ich habe ja auch häufiger schon den Beruf gewechselt, für mich müssen immer die Rahmenbedingungen passen. Und das müssen Rahmenbedingungen sein, in denen ich mit guten Leuten zusammenarbeiten kann, in denen ich selbstwirksam auch sein kann. Und vor allen Dingen muss das Team um mich herum auch sehr passen. Und dann bin ich auch selber wirksam und erfolgreich als Führungskraft oder auch als Politikerin. Und da ist es weniger der Ort, aber ich kann mir nicht vorstellen, das in Berlin zu finden.
Und die Stadt als solches?
Berlin?
Ja.
Ja, komme ich mit um.
Ja.
Ist gut. Ja.
Was reizt Sie da so? Was hat Berlin, was Hamburg nicht hat?
Berlin hat so eine gewisse Weite und ich bin unglaublich gerne draußen und gehe sehr, sehr viel zu Fuß.
Die Straßen sind breiter da, ne?
Ja, die Straßen sind so schön breit und Sie können eigentlich immer weitergehen, weitergehen, weitergehen. Es kommt immer noch was Nettes.
So, jetzt kommt auch was Nettes, nämlich die Fragen der anderen Leute. Wir hören mal rein.
Ja.
Moin, liebe Frau Schlotzhauer, hier spricht die Saskia Fischer. Ich bin Schauspielerin und gehöre seit fast 20 Jahren zum Großstadtrevier. Von welcher Vorabendserie haben Sie in Ihrer Jugend keine Folge verpasst?
Das, glaube ich, ist tatsächlich auch das Großstadtrevier. Ich wohne in Bahrenfeld, gar nicht weit weg von dem Ort, wo es gedreht worden ist, also wo das Großstadtrevier war. Und ich habe es mit meinem Vater immer auf dem Sofa geguckt. Und heute gucke ich kaum noch Fernsehen, deshalb weiß ich nichts von Serien.
Ja, wir hören mal rein bei der nächsten Frage.
Moin, Frau Schlotzhauer, hier spricht Heike Gronholz. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und die Geschäftsführerin der Altonale. Ich würde gerne von Ihnen wissen, was Ihr persönlicher Kulturtipp in Hamburg ist. Natürlich abseits der Altonale. Was Sie empfehlen würden, wo man Sie antreffen kann im Sommer oder auch jetzt im zweiten Halbjahr?
Immer wieder Thalia Theater.
Ja?
Ja, finde ich.
Sie haben wirklich so einen Wissensdurst, ne? Da machen Sie sich das im Privaten auch noch so kompliziert. Sie können doch mal lockere Komödien angucken. Also ich liebe das Thalia, aber ich bin dann auch manchmal sehr erschöpft, wenn ich da rauskomme. Wie geht's Ihnen?
Ja, natürlich bin ich dann auch erschöpft. Also wenn ich mich richtig amüsieren möchte, dann ist das Impro-Theater. Das finde ich super. Mhm. Da habe ich auch selber ein paar Kurse gemacht und das lieb ich einfach, aber das wäre dann ja Kultur selber machen. Und bei der Altonale gehöre ich ja zu denjenigen, die sich ganz zu Anfang dafür eingesetzt haben. Da war ich in der Bezirksversammlung im Haushaltsausschuss und haben wir wirklich um die Standgebühren und so gekämpft, dass dieses Fest stattfinden kann. So, also machen wir mal die Abstufung Thalia Theater, Impro selber spielen und...
Machen Sie das heute noch?
Nein, im Moment mache ich es nicht.
War das ein irgendwie gutes, geartetes Werkzeug für die Bühne Politik?
Impro-Theater ist für jede Art der Tätigkeit was Gutes, wenn man vor Menschen reden muss. Und das musste ich bei meinem Geschäftsführungsjob vorher auch schon. Und da gibt es so ein paar Regeln beim Impro-Theater, wenn man die kann ich abrufen. Also zum Beispiel sagt ja zur Situation. Ja, ich kann die ja nicht ändern, ne? Oder wer immer da ist, ist die richtige Person. Vorbei ist vorbei. Solche Sachen.
Kommen wir mal tatsächlich zur Arbeit. Ihre erste berufliche Station war Mitte der 90er in der Agentur für Arbeit in Hamburg. Inwiefern hat Sie der erste Chef besonders geprägt? Oder können Sie sich gar nicht mehr dran erinnern?
Oh doch, da kann ich mich dran erinnern. Der hat mir sehr viel Freiraum gegeben. Da ging es um wie verkürzt man eigentlich eine Aktensachbearbeitung. Das durfte ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen ausprobieren. Und ich war sehr früh auch Führungskraft. Und da hat der mich sehr gut beraten, weil ich tatsächlich damals ja 24 oder so war und schon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte, die waren 50. Und das war ganz schön heftig, weil ja in diesen Beamtenjobs es tatsächlich dann die reine Hierarchie die Führung bringt. Und da musste ich natürlich noch sehr reinwachsen, wenn sie direkt aus so einem Studium kommen.
Welches Klischee über Behördenarbeit oder Beamte stimmt nicht?
Die Kolleginnen und Kollegen, denen ich begegne, die wollen jeden Tag wirklich was Richtiges, richtig Gutes. Und ich kann dieses... Da geht jemand um 15.30 Uhr oder da wird nur Brot- und Buttergeschäft gemacht. Es ist immer gleich. Das stimmt überhaupt nicht. Und ich bin ja wieder in eine Behörde gekommen, erst im Jahr 2020 und habe bei der Bewältigung der Corona-Pandemie viele, viele Menschen getroffen, die mithelfen wollten. Und da ist niemand unemotional bei gewesen und hat da sich hinter seinen Akten versteckt, sondern richtig die Ärmel hochgekrempelt.
Ja, Sie haben ja vorhin gesagt, dass Ihr Elternhaus Sie schon politisch geprägt haben. Bei mir waren es Bücher in erster Linie und die Debatten im Bundestag, die ich mir tatsächlich gerne angeguckt habe, weil die auch schon immer auch noch was sehr Unterhaltsames hatten. Gab es bei Ihnen auch sowas wie Bücher und welche waren das?
Nein, Bücher waren das nicht. Es war da tatsächlich das Gespräch mit meinem Vater, der war Leiter der Tarifkommission der IG Metall. Und der war auch sehr klar und hat immer gesagt, man muss für die Dinge einstehen. Der war auch mal anderthalb Jahre im Streik. Da ging es um neue Tarifverträge. Das war für ihn ganz klar. Und die Auseinandersetzung, dass andere Leute dann eben auch sagen, ich kann mir diesen Streik jetzt nicht mehr leisten oder ich gehe diesen Konflikt jetzt nicht mehr oder es gibt womöglich doch am Arbeitsplatz Schwierigkeiten. Da hat er immer gesagt, wir müssen das stehen. Also das gehört dazu, dass wir uns einmischen. Wenn wir uns nicht einmischen, dann machen das andere für uns und andere wollen nicht das, was wir wollen. Und der erste politische Moment, den ich hatte, war das konstruktive Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt. Mein Vater saß vor dem Fernseher und für ihn ging eine Hoffnung verloren. Weil ja klar war, dass viele Jahre über jetzt danach nicht mehr die SPD, an der er sehr viel Kritik hatte, sehr, sehr viel Kritik, aber dieses verlorene konstruktive Misstrauensvotum hat ihm, obwohl er wusste, dass es kam, hat uns sehr in den Gesprächen immer bewegt. Und das war für ihn und dann für mich auch ein Zeichen, jetzt ändert sich wieder eine Zeit.
Man hat ja das Gefühl, dass wenn man sich dafür entschieden hat, für so eine politische Karriere oder also politisch aktiv zu werden, dass man da schwer wieder rauskommt. Also das ist etwas, was man zu Ende geht. Also klar, es gibt auch mal Leute, die aus einer Partei rausgehen. Aber wann war das für Sie klar, dass das mehr ist als das, was für andere irgendwie Kegeln ist oder Taubenfüttern im Park, also Ablenkung und Freizeit und vielleicht auch ein bisschen, also vor allen Dingen natürlich Engagement?
Also bei mir war das ja in Phasen. Ich bin nach meinem MBA 2013 in eine Geschäftsführung gegangen bei einem öffentlichen Unternehmen und das beißt sich ja mit der Rolle der Kreisvorsitzenden. Und dann habe ich den Kreisvorsitz niedergelegt und habe danach auch gar kein politisches Amt gehabt. Ich hatte auch gar keine Zeit. Das Unternehmen war in der Insolvenz. Ich bin ja so ein bisschen spezialisiert auf Sanierung und Krisenbewältigung in Unternehmen damals gewesen. Und ich hatte gar keine Idee, dass es politisch weitergehen könnte, sondern ich war sehr zufrieden, bin innerhalb des Konzerns dann die Konzerngeschäftsführerin geworden und war sehr beschäftigt, dieses Unternehmen oder die Unternehmensgruppe, die ich dann geleitet habe mit 5 Unternehmen und über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Arbeitsmarktbereich, die auf gute Beine zu stellen. Und als Melanie Leonhardt mich 2020 anrief und fragte, willst du Staatsrätin werden? Da habe ich das als super große Ehre und auch als Anerkennung meiner beruflichen Tätigkeit gesehen, weil das Unternehmen, was ich geleitet habe, im Einzugsbereich der Sozialbehörde lag. Aber ich hatte keine Vorstellung, dass ich nochmal Senatorin werden würde. Das ist für Staatsräte ja auch, es war ja klar, dass Staatsräte eigentlich nicht Senatoren werden. Und damit habe ich mich auch nicht befasst mit dieser Frage.
Sondern die Regel gab es unter Olaf Scholz, ist dann aber irgendwann auch gebrochen worden mit Carsten Broster beispielsweise.
Ja, mhm. Aber für mich war klar, wir gehen die Legislatur gemeinsam zu Ende in der Sozialbehörde. Also so weit denkt man ja immer dann, ne? Wie geht in Legislaturen? Ich war einverstanden mit meiner Tätigkeit. Ich hatte mich da gerade eingefunden, war in der Behörde dann auch so weit angekommen. Ich brauchte eine Zeit, um anzukommen. Es geht, glaube ich, jedem von außen so, der nochmal in so eine, ja, in so eine Behörden kommt, und war damit total d'accord. Und innerhalb der Corona-Zeit, da habe ich so Parteiveranstaltungen natürlich ein paar gemacht. Ne? Wie geht das jetzt mit Corona? Was bedeutet das? Und so. Und war da mit meiner Rolle sehr d'accord.
Ihre Behörde ist beheimatet in der Hamburger Meile. Ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass es schönere Standorte gibt für eine Behörde, auch von der räumlichen Gestaltung her. Auf welche Senatorin oder Senator gucken Sie denn ein bisschen neidisch, wo er hinfahren darf?
Ich bin da gar nicht neidisch. Ich bin zufrieden, wie es ist.
Das ist so eine schöne diplomatische Antwort. Nee. Aber die Umweltbehörde ist doch schön, so kunterbunt und auch wieder in Harburg quasi. Nein?
Nein, ich finde,
es geht nur ums Gebäude,
ja.
Nicht
ja,
um das
weiß,
Amt.
Ich weiß, ich war neulich mal, also in der Umweltbehörde, habe neulich mal Karen Pein besucht. Ja, das ist hübsch da. Ich finde das ein bisschen abgelegen. Da könnte ich jetzt auch nicht mit dem Fahrrad so gut hinfahren.
Auf halbem Wege zur Mutter. Praktisch.
Naja, also nein, ich bin da, ich kann das Gebäude gut erreichen und gucke eher auf Melanie Leonhardt, wenn sie jetzt da in die tanzenden Türme. Aber ich war da noch nicht drin, ne? Ich habe nur diese Vorstellung, dass die tanzenden Türme wahrscheinlich ziemlich cool sind.
Wahrscheinlich schon.
Also,
ja. Ne? Und der Weg zum Kaiserkeller wäre nicht weit.
Das stimmt.
Ja. Wir kommen zu wissenswerten Fakten und schließen daran immer eine persönliche Frage an. Die Hamburger Turnerschaft von 1816 ist nach eigenen Angaben der älteste durchgängig existierende allgemeine Sportverein der Welt. In welchen Verein waren oder sind Sie Mitglied?
Ich war Mitglied im TV Fischbeck. Das war mein Turnverein, da habe ich Kunstturnen gemacht. Wo bin ich denn? Bin ich in irgendwas Vereinsmitglied? Ach, ich glaube, wahrscheinlich. Ach so, doch, ich war bei Gangway, natürlich. Ich war Gangway, das ist ein Jugendhilfeträger. Da war ich auch mal 2 Jahre im Vorstand. Das ist ein sehr toller Jugendhilfeträger in Wilhelmsburg, der auch eine eigene Schule hat. Der hatte damals dieses Schiff, die Undine. Mhm. Daher kennt man den. Mhm. Da war ich mit Hans-Peter Strenge und Uli Kalbitzer im Vorstand. Das war eine schöne Zeit. Haben wir uns sehr engagiert für Jugendpolitik. Genau.
In Hamburg gibt es 26 ortsfeste Kinos mit insgesamt 90 Vorführsälen. Welchen Film sollte Ihrer Ansicht nach jeder oder jede gesehen haben?
Der Herr der Ringe, am besten alle 3 Folgen hintereinander.
Na, da muss man ja schon mal.
Muss man Zeit mitbringen, aber.
Eine Stulle mitnehmen, ja. Auch. Die Gegend Schlump in Eimsbüttel hat ihren Namen wahrscheinlich vom niederdeutschen Wort Slump, das Schlamm bedeutet und auf eine frühere Sumpflandschaft hindeutet. Möglichst aber auch eine Herkunft aus dem Nordfriesischen. Dort heißt Schlump glücklicher Zufall. Welchen Moment in Ihrem Leben würden Sie als glücklichen Zufall bezeichnen?
Als glücklichen Zufall? Ach, da gibt es ja... Es gibt doch jeden Tag oder einmal pro Woche irgendwie... glückliche Zufälle.
Ich höre an dieser Stelle Ihren Mann räuspern.
Das könnte natürlich sein, dass mein Mann dieses glücklichen Zufall war mit dem geh doch mal zur SPD, da wir zahlen da jeden Monat
ich
Geld.
Ich meinte eher die Begegnung mit Ihrem Mann. Wann war das? Können Sie sich noch daran erinnern? Und wo war das?
25.09.1994, Kaiserkeller.
Echt? Im Kaiserkeller?
Ja, selbstverständlich.
Das ist ja quasi so ein Eheanbahnungskeller.
Ich hörte davon. Ich kenne mehrere Leute, ja. Bei denen es so war.
Ja, aber dass Sie das Datum noch kennen, toll. Ja, so, dann haben wir das mit Ihrem Mann jetzt auch noch mal.
Dann haben wir,
das war der glückliche
genau,
Zufall,
ja.
Oder?
Vielen Dank
wissen
für
Sie,
den Hinweis.
Das wissen Sie noch, was für ein Lied gespielt wurde oder was für eine Art von Musik Sie damals gehört haben?
Oh ja, das war sehr hart. Das war sehr hart. Kill the Machine, irgendwie so, heißen die nicht so?
Rage Against the Machine.
Ja,
Killing
genau.
In the Name of.
Killing in the Name of.
Verrückt.
Herr Meier.
Sie überraschen mich mit Ihren musikalischen Kenntnissen
so
und
öde,
Vorlieben.
Ne?
Das habe ich nicht gesagt, aber das ist ja schon auch sehr außergewöhnlich und deckt sich auch sehr mit meinem Musikgeschmack.
Ja,
also,
Killing in the Name of.
Vielleicht gehen wir dann
genau.
Zusammen mal in den Kaiserkeller irgendwann.
Ja.
Sie sind ja, wie Sie selber sagen, ein bisschen überrascht gewesen, als Sie dann als Staatsrätin nominiert wurden sozusagen. Jetzt sind Sie auf einmal Senatorin. Gab es denn schon irgendwie Zeit, dass Sie sagen könnten, das habe ich jetzt schon hinterlassen, das habe ich geprägt? Gibt es einen politischen Erfolg, wo Sie sagen, das finde ich toll, dass ich das gemacht habe? So?
Also erstmal ist diese Sozialbehörde unaufgeregt und ohne große Katastrophen zu führen. Und das ist mir gelungen in den letzten 2 Jahren. Ein sehr großer Erfolg. Stolz bin ich auf die Ergebnisse im Bereich Kindertagesbetreuung. Frühkindliche Bildung ist ein besonderes Anliegen von mir. Und dass wir hier auflösen konnten, Strukturen aus der Vergangenheit, Verhandlungsstrukturen und neue schaffen konnten, die für die Zukunft tragfähiger sein werden. Einfach weil niemand damit gerechnet hat, dass wir mal so hohe Inflation haben und so hohe Tarifsteigerungen, dass wir das in diesem Jahr nicht nur umgestellt haben, sondern auch zusätzlich 93 Millionen der Kindertagesbetreuung zur Verfügung stellen können. Das ist ein erster großer Erfolg. Und der zweite große Erfolg, der findet im Moment noch im Hintergrund statt, sehr. Das werden die Verhandlungen rund um die Krankenhausreform sein, wenn sie denn so kommt. Ich kann es jetzt nicht absehen, wie sich andere Bundesländer verhalten werden. Für Hamburg sind erstmal Lösungen gefunden, dass wir den Weg der Spezialisierung und Ambulantisierung weitergehen können. Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Und wenn das Bundesgesetz nicht kommt, auch das ist ein Erfolg, dann können wir trotzdem mit unseren Krankenhäusern weiter in die Zukunft gehen. Das haben wir alles so vorbereitet.
Finden Sie nicht trotzdem manchmal das Leben ungerecht, dass Ihnen Melanie Leonard nun ausgerechnet die Aufgabe überlassen hat, wo fast sämtliche sehr unverschuldete Krisen der Stadt zusammenkommen? Also das war ja vor allen Dingen auch noch in ihrer Zeit als Staatsrätin. Wir hatten eine Pandemie, die Wirtschaft war am Schwanken und ich sag mal, die sozialen Verhältnisse dadurch natürlich auch eher nach unten gezogen. Das hat sich, ich sag mal, Gesundheit hat sich zumindest in der Volksgesundheit ein bisschen wieder entspannt. Aber das sind ja schon echt ganz schön Herausforderungen. Wie bewältigen Sie das? Also wie, ich habe wirklich nicht ansatzweise eine Idee, wie ich morgens in die Behörde gehen würde, wenn ich wüsste, okay, da sind jetzt drei Behörden, die darauf warten, dass wir hier schon wieder Krisen bewältigen.
Welche drei Behörden sollten das sein?
Naja, also Gesundheit,
ach so,
Soziales und Arbeit.
Also das hat etwas mit der Annahme von Verantwortung zu tun. Und mit dem Willen, diese Verantwortung auch zu tragen, jeden Tag, unabhängig davon, ob es gute Tage sind oder nicht. Ich habe überwiegend gute Tage. Ich komme sehr häufig sehr gut gelaunt in die Behörde und nicht, weil die Dinge so wunderbar sind, sondern weil wir in der Situation das Beste für die Hamburgerinnen und Hamburger daraus machen. Ich finde, für mich ist dieses Amt eine ganz große Ehre und dass ich die Gesellschaft hier so mitgestalten darf, das berührt mich noch jeden Tag. Und dazu gehört, dass ich Verantwortung trage. Und die trage ich dann gerne. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass ich sehr bewusst darauf achte, dass ich selber balanciert bin. Das gelingt mir an 90% der Tagen sehr, sehr gut. Dann mache ich morgens Sport, dann gehe ich raus.
Was für ein Sport? Immer noch Kunsttouren?
Nein. Ich mache immer so dies und das. Ich mache Yoga. Das ist jetzt kein richtiger Sport.
Ja,
ist kein richtiger Sport. Aber das mache ich schon viele Jahre, schon über 20 Jahre. Bin ich auch sehr verbunden. Das erdet mich sehr. Ich mache meinen Sport ja immer morgens. Das habe ich mir gestrichen, das abends zu machen, sondern ich gestalte meinen Tag so, dass ich eben morgens mit der Zeit für mich starte. Ich bewege mich, ich gehe spazieren, ich gehe laufen. Heute Morgen war ich rudern. Das sind
Rudern?
Ja.
Ist das so eine Art innere Verpflichtung, als richtige Hamburgerin zu rudern? Oder wollen Sie möglicherweise doch irgendwann nach Berlin wechseln als Bundeskanzlerin, weil der aktuelle Bundeskanzler ja auch sehr gerne rudert?
Ja, dann gibt es ja sehr, sehr viele Aspiranten auf das Bundeskanzleramt. Jedenfalls da, wo ich rudere, sind noch mehr Ruderer, nicht nur ich. Das kam einfach so auf. Mein Fahrer und ich haben, als wir an der Alster lang fuhren, Ruderer gesehen. Und dann haben wir uns gefragt, ja, kann man hier eigentlich, wie geht das eigentlich? Muss man dazu in so einem elitären Ruderverein sein, ja oder nein? Und dann haben wir es einfach mal ausprobiert mit noch zwei weiteren Kollegen. Und jetzt versuchen wir das häufiger mal zu machen.
Das finde ich aber tatsächlich ein schönes Beispiel, weil es wird ja häufig Politikerinnen vorgeworfen, dass sie immer nur reden und nicht machen. Und wenn sie im privaten Bereich das so hinkriegen, dass sie sich wundern, wie etwas funktioniert und ob das für sie auch funktioniert und das dann machen, finde ich das wirklich eine tolle Geschichte. Also Sie rudern jetzt, keine Ahnung, einmal die Woche?
Oder? Das versuchen wir, ja.
Okay, bei Wind und Wetter?
Selbstverständlich.
Hat man dann so einen Regenschirm drüber? Nein?
Nein, da ziehen Sie sich eine Regenjacke an. Es gibt kein falsches Wetter. Ich bin nicht draußen.
Ach ja, Sie sind ja Hamburgerin, genau.
Ich bin für draußen geboren.
Okay. Ach, interessant. Gibt es denn noch etwas, was an Ihnen, weil ich finde, Rudern ist ja tatsächlich so eine Sportart, die man hier so, ich sag mal, alles, was nördlich von Hannover ist, irgendwie machen könnte oder sollte, was so typisch hanseatisch an Ihnen ist, wo möglicherweise auch die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern sagen, Mensch, die Melanie wieder. Also,
ja, die Kolleginnen und Kollegen, die sagen ja eher, ach, Hamburg wieder. Das ist ja unsere stadtstaatliche Struktur, die wir haben. Deshalb können wir eben einfach viele Themen auch anders bewältigen. Und deshalb sehen wir zum Teil bei politischen Impulsen die Auswirkungen unmittelbarer. Und wenn wir jetzt über das Thema zum Beispiel, da verhandeln wir gerade drum, inklusive Jugendhilfe sprechen, da geht es darum, dass die Jugendhilfe sich öffnet, auch für junge Menschen mit Behinderungen und daraus auch passende Verwaltungsstrukturen entstehen. dann haben wir heute schon die entsprechenden Verfahrenslotsen in Hamburg eingestellt, die den Familien helfen mit den Kindern mit Behinderung. Und das ist dann für die Kolleginnen und Kollegen, wo diese Aufgabe dann in den Kommunen liegt, eher so ein, ah ja, die Hamburger wieder, wo wir ein Beispiel geben können dafür, wie Dinge gelingen können.
Finde ich ein gutes Beispiel. Es wird ja eh immer wieder gesagt, gerade in den letzten Monaten, dass man in Hamburg vieles anders macht. Also auch unter anderem, wenn man auf die sehr streitbaren Damen und Herrschaften in Berlin guckt. Wie empfinden Sie denn die politische Kultur hier in Hamburg?
Ich erlebe die Kolleginnen und Kollegen sehr verantwortungsvoll, sehr fokussiert und sehr in ihren Aufgaben. Also so, ich hätte beinahe gesagt, wie es sich gehört, aber so als Team auch zusammen, dass wir erfolgreiche Politik machen.
Jetzt haben wir vorhin schon einen Begriff genannt und da habe ich gesagt, da sprechen wir bestimmt später drüber. Das ist das Wort Bully. Ich darf sagen, dass wir uns mindestens einmal im Jahr treffen, weil wir beide in der Jury vom Anne-Marie-Dose-Preis sind. Und in diesem Zusammenhang durfte ich Sie auch mal in Ihrem Büro besuchen. Und Sie hatten eine ganz wunderbare Tasse, nämlich eine Bully-Tasse, also eine VW-Tasse mit einem alten Bully drauf. Was haben Sie für einen Bezug zu Bullies?
Also, ich habe einen Bully und der heißt Heinz. Heinz ist benannt nach meinem Vater. Heinz hat uns durch die Corona-Zeit getragen und Heinz ist wie ein Familienmitglied, wird er betüdelt. Ist kein alter Bulli, sondern ein T6 und ich habe schon immer gerne gezeltet. Das haben wir auch mit den Kindern früher viel gemacht. Aber Heinz ist nochmal so eine neue Dimension von Camping und eine ganz besondere Art von Urlaub und draußen sein. Und ich kann das auch am Wochenende machen. Und das finde ich einfach schön zum Rauskommen.
Wenn Sie so die Ärmel hochkrempeln, wenn Sie sich fragen, wie Rudern geht, wissen Sie, wie so ein Bulli funktioniert? Haben Sie da selber schon dran rumgeschraubt, Reifen gewechselt oder ähnliches?
Nein, da habe ich kein Interesse dran.
Das muss Ihr Mann machen oder wie ist das aufgeteilt? Oder geht er einfach immer regelmäßig in die Werkstatt? Deswegen ist er auch ein neuerer Bulli, ne?
Der geht dann, ja genau, also da interessiert sich niemand für bei uns da zu Hause. Also ich sag mal so, dieser technische Kram, wie fährt das Auto? Das wird beantwortet durch die Werkstatt und alles, was jetzt so für uns auch nett ist, wie ist denn das mit der Standheizung oder dem Kühlschrank, da gibt es schon jemanden, der dann die Gebrauchsanweisung liest.
Jetzt haben wir am Anfang des Gesprächs schon darüber gesprochen, Ihre atemberaubende Studienkarriere. Deswegen möchte ich gerne gegen Ende des Gesprächs auch nochmal wissen, was würden Sie denn gerne lernen? Also Bulli reparieren schon mal nicht, aber gibt es irgendwas, wo es Ihnen in den Fingern juckt? Klavierspielen? Keine Ahnung.
Nee, ich möchte eher dafür sorgen, dass ich noch mehr Menschen in der Stadt kennenlerne. Und deshalb habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich die nächsten Wochen und Monate und auch möglichst in der nächsten Legislatur Zeit damit verbringe, Menschen zu fragen, wie es ihnen eigentlich geht und wie sie so in Hamburg leben. Und ich habe Leute eingeladen jetzt, mir doch davon zu erzählen, was sie eigentlich stark gemacht hat, was sie beitragen, damit Hamburg so eine soziale Stadt bleibt, dass die soziale Energie erhalten bleibt und was sie auch von mir als Sozialsenatorin erwarten, damit sie in Hamburg gut leben können. Und das ist eigentlich das, was ich mir jetzt vorgenommen habe, damit ich ein bisschen auf dem Teppich bleibe. Sollen das auch nicht wahnsinnig prominente Leute sein, sondern Leute sein, die hier einfach leben. Und ich habe angefangen mit, bei uns in der Hamburger Meile hat ein Syrer aufgemacht, der hat hervorragende Küche und ich habe den Eli einfach gefragt, wie geht's ihm hier so in Hamburg?
Sie haben die Wahlen ja schon angesprochen im nächsten Jahr. Könnte ja auch sein, wenn irgendwas schief läuft, dass dann Ihr Job als Sozial-, Arbeits- und Gesundheitssenatorin schon wieder beendet ist. Wie weit reicht Ihr Planungshorizont und Ihre Fantasie? Also nach Berlin haben wir ja schon ausgeschlossen, aber dann wieder quasi in eine Behörde zurück oder was könnte es sein?
Also ich komme nicht aus einer Behörde, sondern aus einem Unternehmen. Und was es sein könnte, das würde ich dann auf mich zukommen lassen. Da hätte ich jetzt auch gar keine Fantasie. Wäre ganz schön, wenn ich dann wieder montags 17.30 Uhr meinen Sportkurs besuchen könnte. Das wäre, glaube ich, vielleicht eher die Anforderung dann.
Zwei Fragen stelle ich wirklich jedem hier in diesem Raum, wenn wir hier so zusammenkommen. Die eine ist, wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
Ich bin immer noch im Sozialbereich tätig. Ich fahre immer noch Bulli und ich probiere immer noch Sachen aus, die mich interessieren.
Ich muss noch eine Zwischenfrage stellen. Kann man mit dem Bulli zu schnell fahren? Was sind Sie für eine Fahrerin? Eher so italienisch mit Fluchen oder einfach wirklich durch den Tempomat immer Strich 50 in der Stadt und dann entsprechend 100 irgendwie draußen?
Also Tempomat ist super, wenn man lange Strecken fahren will. Deshalb bin ich eher die Tempomatfrau. Es geht nach Norden.
Okay. Wo sehen Sie Hamburg in 5 Jahren?
Hamburg ist weiterhin eine Stadt mit unglaublich viel sozialer Energie. Hamburg wird weiter erfolgreich gewesen sein, Krisen zu bewältigen, was auch immer kommen mag. Und Hamburg ist das Tor zur Welt weiter noch. Und das meine ich auch, dass wir Menschen, die von woanders kommen und hier leben, lernen und arbeiten wollen, immer noch willkommen heißen. Das wird so bleiben.
Das war eine Stunde lang Melanie Schlotzauer im Gute Leute, das Hamburg-Gespräch. Ich bedanke mich recht herzlich. Sie konnten sich jetzt eine Stunde lang nicht um die Probleme dieser Stadt kümmern. Da entlasse ich Sie rein. Und ich möchte sagen, an dieser Stelle von vielen Menschen in dieser Stadt, vielen Dank für Ihr Engagement, für Ihre Arbeit und für die Präsenz, die Sie zeigen. Und sage Ahoi.
Ahoi.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.